Ja, herzlich willkommen zu dieser Session. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Laura Clement und ich werde Sie heute durch diese Session leiten, eine etwas Python-lastige Session. Unser erster Vortrag, das ist GeoPandas als Tool zur Basiskartenaktualisierung mit den beiden Vortragenden Markus Gruber und Markus Albrecht, die beide für die Stadtwerke München tätig sind. Und ich darf Sie ganz herzlich einladen, Ihre Fragen in Venueless zu stellen, also in dem Online-System. Da haben Sie auch hier nochmal den QR-Code an der Tafel. Loggen Sie sich da ein, stellen Sie Ihre Fragen da oder gucken Sie auch, welche anderen Fragen gestellt sind. Die können Sie da hochvoten. Und ich würde sagen, es geht los mit dem Vortrag. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu unserem Praxisbericht der Stadtwerke München zum Thema Basiskartenaktualisierung mit GeoPandas. Worum geht's heute? Also einerseits stellen wir erstmal vor, was die Basiskarte bei den Stadtwerken München bedeutet, welche Zahlen dahinter stecken, welchen Prozess, die Prozessschritte dahinter stellen wir dar und auch, wie sich das über den Lauf der Jahre entwickelt hat. Im zweiten Teil gehen wir dann ein, wie wir das jetzt im letzten Jahr mit Open-Source-Tools, mit GeoPandas umgesetzt haben und auch eine schöne skalierbare Lösung für uns gefunden haben. Ja, zunächst mal zu uns. Neben mir hier mein Kollege, der Markus Gruber. Der ist schon sehr lange bei den Stadtwerken München dabei als Softwarearchitekt und vor allem in der Entwicklung als das Netzinformationssystem und ist Experte für verschiedene Schnittstellen und Datenbanken und setzt sich sehr gern auch für Open-Source-Lösungen bei uns ein.
Ja, vielen Dank, Markus. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte jetzt den Markus Albrecht vorstellen. Er ist Mathematiker und Full-Stack-Softwareentwickler mit Schwerpunkt auf Datenbanken, Java, Web und bringt seine Fähigkeiten als Techniker-Lead im Geodatenbereich ein und fördert aktiv den Einsatz von Open-Source-Produkten. Genau, die Stadtwerke München sind ein Riesenunternehmen. Wir haben 11.000 Mitarbeiter, davon sind 40 im Geodatenteam. Ich möchte hier mal unser Netz vorstellen, also dass man einen groben Überblick mal hat, wie groß unser Netz ist. Also es besteht aus Strom, Erdgas, Fernwärme, Fernkälte, Verkehr, Glasfaser und dem Wassernetz. Dann reiht man alle Netze, alle Abschnitte aneinander, so kommt man 1,1 mal um unsere Erde. Genau, ich habe es schon erwähnt. ESWM bestehen aus 11.000 Mitarbeitern, 40 davon sind in der Abteilung Geodaten und wir betreiben gut 50 GIS-Anwendungen. Die Bedeutung der Basiskarte. Sie ist die Grundlage zur Erfassung der Spartendaten. Viele Sparteninformationen wie Bemaßungen referenzieren auf die Basiskarte, insbesondere auf Gebäudekanten oder Flurstückskanten. Die SWM haben ein eigenes Datenmodell der Basiskarte, es ist eigenentwickelt und entspricht in erster Linie unserem Prozess Bauen und Planen und Betreiben von Netzen. Die Datenhaltung ist in PostgreSQL. Wir benutzen PostgreSQL-Extension, alles, was man so braucht. Aber die Basiskarte ist auch die Grundlage für viele Anwendungen, also QGIS-Anwender, Small-World-Anwender, aber auch indirekt, so wie der Adress-Service, wo auf die Basiskarte zugegriffen wird. Genau. Die Vermengung dieser Zulieferdaten besteht hauptsächlich aus amtlichen Daten. Also es sind ALKIS-Daten in erster Linie, aber auch vom städtischen Vermessungsamt bekommen wir Informationen zu den Baublöcken, zu den geplanten Objekten, zu Baugrenzen. Aber wir erfassen auch intern Gebäude und Basiskarteninformationen, weil wir häufig Hausanschlüsse errichten müssen, wo das Gebäude noch nicht im ALKIS-Datenbestand vorliegt. Genau, aber auch Open Data ist im Einsatz, wie Postleitzahlen oder OpenStreetMap. Die ALKIS-Daten entsprechen dem Datenmodell von GeoInfodoc 712 und mittels OGR to OGR werden diese 100 GB XML-Daten in unsere Datenbank importiert. Und das Ganze muss natürlich immer berücksichtigt werden nach dem Basiskartenfortführungsprozess. Genau, so sieht es aus. Im Herzen sieht man München. Die Ausdehnung der Basiskarte bei uns beträgt 7000 Quadratkilometer, 170 von Nord nach Süd, 100 von Ost nach West und endet an der österreichischen Grenze. Wir haben 22 Landkreise, 280 Gemeinden und überwiegend liegt das Ganze im Zentimeterbereich vor. Die gut oder knapp 30 Millionen Daten befinden sich in 67 Tabellen und es wird zweimal im Jahr aktualisiert. Wir haben da Zuwächse von knapp 0,3% bei Gebäuden und 0,2% bei Flurstücken. Genau, und das Ganze, kannst du Seite weitermachen, findet in verschiedenen Prozessen statt. Wenn möglich, importieren wir seriell, aber wir müssen auch manche Dinge parallel durchlaufen. Genau, und das Ganze wird erstmal in ein Zwischendatenmodell importiert, bevor es letztendlich dann in das Postgres-Schema Basiskarte überführt wird. Bei dem Import ist ganz wichtig, dass diese Abhängigkeiten beachtet werden, aber auch diese Priorisierung. Also die amtlichen Daten, die haben höchste Priorität und dann kommen die städtischen Vermessungsdaten und letztendlich die selbsterfassten Daten. Genau, so ein Prozess beginnt mit der Datenbestellung, Download, Datenablage und hier unten sieht man den Datenimport dieser Rohdaten in Zwischenmodelle auf der Postgre-Datenbank und dann letztendlich wird es in das endgültige Schema PK überführt. Dann geht es weiter mit der Qualitätssicherung und der letzte Schritt ist das Staging, wo wir von Integration zu Test und dann in Produktion überführen. Genau, hier nochmal spannende Folie. Hier geht es um die Historie der ETL-Verfahren, wie wir die Daten in die Basiskarte überführen. Wir haben schon ziemlich früh ein GIS-System eingeführt, also 1995 wurde das Small World GIS bei uns eingeführt und die Schnittstelle war proprietär, CCAD, Kaufprodukt. Der Import, der dauerte tatsächlich 3 bis 4 Wochen und war immer wieder mit manueller Tätigkeit behaftet. Dann war der große Schnitt 2016, wir sind vom proprietären Small World GIS betreiben wir immer noch, aber die Small World Datenbank der Basiskarte gegenüber zu Postgre und wir benutzten ein Open Source Tool, GeoKettle. Okay, ich hoffe, man hört mich noch, genau. Da konnten wir den Importprozess auf 28 Stunden reduzieren, was sensationell war. Und das Open-Source-Projekt GeoKettle wurde aber nicht mehr weiter gepflegt. Somit waren wir gezwungen, dass wir wieder eine Ausschau halten nach einem neuen Tool. Dann kam eine kleine Gebietserweiterung dazu und wir entschieden uns, das Kaufprodukt FME einzusetzen, eines der bekanntesten ETL-Tools so auf dem Markt. Und weiterhin auf Postgre. Und der Import dauerte ungefähr 36 Stunden. Das Ganze hatte aber den Nachteil, dass diese ETL-Transformationen relativ stark sind. Wir haben Python-Know-how und wir sahen uns da eher etwas eingeschränkt mit den Möglichkeiten, damit wir unseren Prozess auch optimal unterstützen. Und so kam es, 2024 haben wir alle ETL-Transformationen umgestellt auf GeoPandas. Das Ganze läuft auf Kubernetes. Wir haben jetzt alle Möglichkeiten, das Ding so anzupassen, wie wir es brauchen. Und nebenbei schaffen wir es auch noch, dass der Import in 6 Stunden und 15 Minuten durchläuft. Dann übergebe ich an Markus.
Gut, genau, das Stichwort für mich. Ich erzähle jetzt genauer, wie wir das mit dem GeoPandas umgesetzt haben. Zunächst mal, was ist das überhaupt? Vorneweg setzt es auf Pandas auf. Also das werden sicherlich einige Leute hier im Raum kennen. Das ist eine Standardbibliothek, die im Python weit verbreitet ist und im Data Science Bereich ein Standardtool ist. Und besonders hilfreich dafür ist eine Datenstruktur daraus, die sogenannten Data Frames. Damit kann man tabellarische Daten sehr gut abbilden. Also das, was man sonst von einer Postgres-Datenbank als Ergebnismenge hat, kann man hier sehr gut direkt verarbeiten. Und verarbeiten heißt, man kann alle Datenmanipulationen machen, die man sonst so kennt, filtern, gruppieren, aggregieren und umformen, alles mit den Mitteln von einer ganzen Programmiersprache wie Python. Das Ganze läuft auch im Gegensatz zu FMI, das nur also über Filesystem und Datenbanken läuft. Hier laufen die Operationen im Speicher ab, dadurch ist es eine ganz andere Klasse an Performance, die damit abgebildet werden kann. Das sind die Vorteile, so dass wir auf Pandas gesetzt haben. Und dazu gibt es dann den Aufsatz GeoPandas, dass das Ganze um diese ganzen Geofunktionen erweitert, die man braucht, also dass man ein oder mehrere Geometriespalten damit abbildet und auch die entsprechenden Operationen drauf hat, räumliche Verschneiderung, Pufferung und vieles, vieles mehr. Es gibt dann auch die Unterstützung durch GDAL und andere Geoformate, sodass man alles, was man gerne machen möchte, auch sehr einfach damit machen kann. Das waren auch die Hauptbeweggründe für GeoPandas, dass es einerseits Python eine weit verbreitete, einfach zu erlernende Programmiersprache ist, es ein wirklich großes Ökosystem an Bibliotheken gibt, einerseits also ganz im allgemeinen Sinne, aber auch speziell im GIST-Bereich, eben mit GDAL und hunderten anderen Tools und Libraries, sodass man da wirklich die perfekte Unterstützung dafür für alle unsere Probleme haben. Es eignet sich auch zur schnellen und auch interaktiven Datenanalyse. Also man kann sich das wirklich schrittweise die Daten anschauen und auch leicht visualisieren. Und es gibt auch Möglichkeiten in der Programmiersprache, um eine wirklich hohe Performance und Skalierbarkeit hinzubekommen. Das zeige ich später noch. Hier jetzt mal ein Beispiel, exemplarisch rausgegriffen, wie der Python-Code dazu aussieht. In dem ersten Abschnitt sieht man hier oben, wie man die Daten in das GeoPandas hineinbekommt. Also der erste Fall, einfach ein SQL-Statement, lade mir folgende Ergebnisse, also in dem Fall eine Liste von Straßenabschnitten hinein. Und da gibt es einfach einen einzeiligen Befehl, um das in eine Python-Datenstruktur, in dieses GeoPandas reinzubekommen. Das gilt nicht nur für Datenbanken, genauso für Dateiformate. Hier in dem Beispiel, hier das, also in der zweiten Zeile dann eine Shape-Datei statt Ortsteil. Aber es gibt auch andere Formate. Natürlich wird auch Geo-Packages und anderes unterstützt. Danach ein Beispiel für Transformationen, Berechnungen, die man durchführen kann. Also da sieht man zum Beispiel die Berechnung der Mittelpunkte der Straßenabschnitte, wird mit diesem einzeiligen Kommando durchgeführt, mit Interpolate-Kommando, und das Ergebnis wird dann wieder als Geometrie oder als Punktgeometrie in diesen Data Frame einfach abgelegt und kann für den nächsten Berechnungsschritt gleich weiterverwendet werden. Das ist dann die Zeile drunter bei der räumlichen Verschneidung. So kann ich diesen berechneten Punkt dann verschneiden, in dem Fall mit dem Ort oder mit der Gemeinde, und weiß, damit, mit dieser Berechnung, in welcher Gemeinde die Straße dann zugeordnet ist. Wenn ich so ein Ergebnis habe, kann ich dann sehr leicht Debug-Ausgaben machen, mir anschauen, wie die Ergebnisse ausschauen. Es gibt eine Plot-Funktion und exemplarisch ist es so out of the box, kommt es dann hier so wie rechts im Bild, kommt so eine Grafik raus, ist natürlich nicht vollständig und richtig, dass man es veröffentlichen kann, aber zum Entwickeln sehr gut geeignet, dass man Übersicht hat, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und zu guter Letzt sieht man noch, einfach mit einer To-SQL-Funktion kann man die Daten wieder komplett in die Datenbank wegspeichern. Also es funktioniert alles sehr einfach und deklarativ, denke ich, und ist sehr flexibel. Jetzt haben wir noch eine Sache zu lösen gehabt. Ich habe gesagt, dass das Ganze im Speicher, in Memory alles abläuft. Jetzt haben wir aber auch größere Datenmengen, die nicht alle in den Speicher passen, zumindest sagen wir mal auf handelsüblichen Rechnern. Deshalb haben wir noch ein zusätzliches Framework, Dask, verwendet, das für die Skalierung und Parallelisierung der Aufgaben geeignet ist. Die Skalierbarkeit wird dadurch erreicht, also wenn so ein Data Frame, also eine Datentabelle zu groß ist, ist mit dem Dask Data Frame zerstückelt diese Data Frames in mehrere Abschnitte und der Dask Data Frame kümmert sich um die Organisation und das Zusammenfügen der Ergebnisse wieder und die Koordinierung. Das Zerstückeln in einzelne Data Frames kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen, nach Speicherverbrauch, nach Anzahl an parallelen Prozessen, die ich zur Verfügung habe, nach Anzahl Zeilen oder Spalten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Parallelisierung der Aufgaben, dass das Ganze nicht auf einem Prozessor nacheinander abläuft, sondern wir haben unsere Basiskarten in ca. 100 verschiedene Tasks zerlegt und da gibt es dazwischen dann eine ganze Reihe von Abhängigkeiten, die kann man leicht beschreiben, das ist exemplarisch an diesem Code-Snippet da zu sehen, also dass bei der Berechnung eines Gebäudedetails braucht zunächst mal die Informationen der Gebäude und wenn das fertig ist, wird auch ein Gebäudedetail-Abhängigkeit bereitgestellt. Und daraus sieht man dann einen Ausschnitt aus unserer Basiskartenberechnung, hier so ein Abhängigkeitsgraph, der auch automatisch davon generiert wird. Also schon ein bisschen komplizierte Schritte, die da vorkommen. Jetzt haben wir es skalierbar, parallelisierbar und das Dask-Framework liefert uns jetzt auch noch die Möglichkeit, das Ganze auf dem Cluster zu orchestrieren, zu betreiben. Es werden für Cluster alle Standard-Cloud-Dienste unterstützt, AWS, Google, Azure und man kann es auch mit Open Source, Kubernetes und Docker auch betreiben. Und es gibt dann den entsprechenden Scheduler-Node von Dask, der das Ganze dann verwaltet und eine Anzahl von Worker-Nodes, wo die eigentliche Berechnung vorgenommen wird. Um das Ganze kann man sehr gut mit einem Dashboard überwachen, damit man auch einen Eindruck bekommt, wie gut das Ganze jetzt funktioniert, wie der Speicherverbrauch ist. Und da habe ich hier als Beispiel einige Screenshots hier dabei. Also auch hier sieht man wieder diesen Berechnungsgraph, so ähnlich wie ich es vorher die Abhängigkeiten gezeigt habe. Und die Farben geben an, welche jetzt gerade in Berechnung sind, welche noch nicht berechnet sind und welche schon abgearbeitet sind. Und so hat man dann einen grafischen Überblick, wie weit die Berechnung ist. Und hier eine sehr bunte Seite. Da sieht man Speicherbedarf, wie viele Prozesse laufen, welche Tasks jetzt hier alle am Laufen sind. Das ist einfach mal nur ein Snapshot. Das ist stark in Bewegung in echt. Und oben rechts ist sehr gut zu erkennen, welche Auslastung gerade die einzelnen Worker-Nodes gerade haben, mit welchen Aufgaben. Und je mehr weiße Lücken sind, desto schlechter sind die Aufgaben verteilt. Da ist es dann, kann doch optimiert werden und man kann schauen, die Lücken so gut wie möglich zu schließen. Aber ein sehr praktisches Tool, um eben da noch Optimierung rausholen zu können. als Ergebnis, da hatten wir damit erreicht, auf unserem internen Kubernetes-Cluster bei den Stadtwerken mit 24 Nodes, jeweils zwei CPUs und jeweils 8 GB RAM, haben wir eben diesen 100 GB an Alkis-Daten in unter 6 Stunden importiert und dann die Transformationen, die über 100 Transformationen für die Basiskarte waren in unter 15 Minuten, haben wir das geschafft. Und darfst du.
Ach so, genau. Der Ausblick. Genau, also wir möchten optimieren, wo es geht, Berechnungen nochmal optimieren, insbesondere durch Aufteilung der Task, dann Integration der OSM-Daten. Da bremst uns momentan der Fachbereich noch ein bisschen ein, aber ich bin auch zuversichtlich, dass es wird. Und wir merken, dass manche Daten von verschiedenen Datenquellen nicht zusammenpassen und da müssen wir Verfahren entwickeln, dass wir Rückmeldung an die entsprechenden Ämter geben. Genau. Und die Umstellung auf Differenzberechnung ist auch noch ein Thema. Unsere Fachbereiche möchten wissen, wo an welcher Stelle sich was geändert hat, damit die Sparten Gas, Wasser, Strom, Fernwärme entsprechend angepasst werden. Genau, das war's.
Das war's. Ich glaube, passt.
Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Wir haben auch Fragen im Manualis. Sekunde. Die erste Frage, warum habt ihr euch für Dask als Orchestrierungstool entschieden und beziehungsweise habt ihr auch andere Tools geprüft?
Das kann ich beantworten. Also die Auswahl war jetzt so, dass es eine große Unterstützung in der Community gibt und weit verbreitet ist. Also auch, es gibt andere Tools wie Python, also für Pandas gibt es ja auch andere, Polars oder so ähnlich. Aber da ist einfach, die sind etablierter, gibt schon sehr lang und auch wenn man vielleicht noch ein paar Prozent Performance woanders mehr rausholen kann, aber es ist einfach das Verbreitete, das war das Argument.
Okay, super. Dann haben wir noch eine Frage. Könnt ihr ungefähr einschätzen, wie viele Personentage ihr für die Umstellung von FME zu GeoPandas benötigt habt? Spannende Frage.
Ja, das kann ich vielleicht beantworten, ganz grob. Also es waren so ungefähr 2 Monate, würde ich mal sagen. Also wir arbeiten nicht am Stück an einem, meistens kommt was dazwischen, aber in Summe würde ich sagen, eine Person 2 Monate für 100 Transformationen, die doch relativ komplex waren.
Alles klar. Und eine letzte Frage noch zum Stichwort kritische Infrastruktur. Wie geht ihr denn mit Datenschutz in Bezug auf offenen Python-Bibliotheken um?
Also in dem Fall kann man beantworten, ist es weniger das Thema. Das sind keine Kritis-Daten dabei, weil das sind ja entweder OpenStreetMap-Daten oder von den amtlichen Vermessungsämtern Daten, die wir einkaufen. Das ist wahrscheinlich, kann ich jetzt hier in der Kürze nicht beantworten, vor allem nicht passend für das Thema vielleicht. Ja.
Also Kritis ist bei uns ein Riesenthema, weil wir kritische Infrastruktur betreiben. Das Ganze läuft auf dem internen Kubernetes-Cluster, also wir sind da nicht auf Azure oder sonst irgendwo unterwegs.
Alles klar, super. Gibt es hier im Hörsaal noch eine Frage? Ansonsten geht es dann gleich weiter um 20.20 Uhr. Vielen Dank.
Danke. Okay.